Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute einem sehr aktuellen Thema gewidmet und ein Thema, das mich sehr persönlich beschäftigt, aber davon bin ich überzeugt, nicht nur mich, der Tod von Nelson Mandela. Und dazu habe ich eingeladen ins Studio Sebastian Grombach. Sebastian, du bist in der Leitung?
Ich bin in der Leitung, freue mich da zu sein. Hallo
Tom, Sebastian,
und alle, die uns zuhören.
Herzlichen Dank, dass du bei uns bist. Wie ich auf die Idee kam, für Nelson Mandela müssen wir eine Radiosendung machen, dachte ich ziemlich gleich, das möchte ich gerne mit Sebastian Grombach machen. Und ich glaube, das hat was auch mit diesem Kämpferspirit zu tun, der für Nelson Mandela auch für mich bedeutet. Und darüber werden wir später noch sprechen. Du arbeitest als spiritueller Lehrer oder spiritueller Dienstleister in Deutschland und hast eine Kombination von Interesse an tiefer Spiritualität und eine Übersetzung, das, ich lasse es mich so sagen, in eine soziale Aktion. Und irgendwie dachte ich, Sebastian Grombach wird einen Bezug zu Nelson Mandela haben, was ich mittlerweile erfahren habe, was ich damals noch nicht wusste, ist, du hast nicht nur einen Bezug zu Nelson Mandela, du bist auch Nelson Mandela in den 90er Jahren begegnet. Das hat dann irgendwie für mich dann ist klar gemacht, diese Sendung muss ich mit dir machen. Darf ich dich ganz kurz fragen, ganz allgemein, was ist dein Bezug zu Nelson Mandela und wie kam es, dass du Nelson Mandela auch persönlich begegnen bist?
Also ich erzähle kurz die Geschichte, weil die das alle die Frage letztlich auch so beantwortet. Das war im Juni 1990, ich glaube im Februar desselben Jahres ist Mandela aus seiner langjährigen Haft entlassen worden. Und ich war damals, ich kommentiere das jetzt nicht weiter, ich war bei den Jusos in Bonn engagiert. Ich war gleichzeitig als Anthroposoph unterwegs, wie auch immer. Ich war in der evangelischen Kirche mehr oder weniger engagiert. Da waren lauter Pazifisten. Und ich lernte gerade auswendig das Gelöbnis für die Bundeswehr. Stand nämlich kurz davor, Soldat der Bundeswehr, ein ganz normaler Wehrdienst zu werden und tat das auch mit ganzem Herzen und lernte also gerade den Satz, ich gelobe das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen. Und gleichzeitig war ich mit Pazifisten zusammen und als Anthroposoph auf Mitgefühl, Achtsamkeit, Freundlichkeit, Friedfertigkeit gepolt und bei den Jusos engagiert. Und das passt in mir irgendwie zusammen, aber letztlich passt es auch nicht zusammen. Und dann ergab es sich, dass ich als dieser Juso und jemand, den man kannte, der zumindest ein bisschen breitere Schultern hatte, engagiert wurde für diesen Besuch Mandelas in Bonn, der dann auch bei der SPD war und Willy Brandt besuchte und ich glaube, Johannes Rau war damals Ministerpräsident. Und sie suchten jemand, der diesen besonderen Gast vom Ollenhauer Haus auf die Bühne und auf der Bühne beschützen sollte, der bei ihm sein sollte, der nie den Körperkontakt zu ihm verlieren sollte, der auch wenn er umringt ist, ihn die Losung war, lass nie die Berührung los, sondern halt immer Kontakt zu unserem besonderen Gast. Und das durfte ich alles tun und dann, Tom, das beantwortet jetzt auch deine Frage, erlebte ich in dieser, vielleicht war es eine Stunde, die wir in Anführungsstrichen zusammen waren, ich will das auch keinesfalls übertreiben, aber es war eben so, erlebte ich eine Person, in der diese scheinbaren Gegensätze, die sich Juso, Anthroposoph, Soldat, evangelische Kirche, da erlebte ich einen Menschen, der das verkörperte, dass es möglich war, diese Werte zu vereinen, in einer Gestalt und das für mich jedenfalls widerspruchsfrei. Also Werte in Fleisch und Blut standen da vor einem. Jemand, der das war, der das verkörperte, was ich in meinem Kopf und Herzen nicht so richtig zusammenbrachte, aber von dem ich in jedem einzelnen Fall dachte, Mensch, das sind gute Dinge, das ist es wert, dafür zu leben. Und plötzlich war da ein Mann. Und seitdem gab es sozusagen jemand, der den Beweis angetreten hat, es ist möglich. Und das bedeutet von da an Mandela für mich.
Kannst du noch kurz einen Satz dazu sagen, was du meinst mit es ist möglich?
Es ist möglich, diese Werte zu integrieren und zu verkörpern und sie widerspruchsfrei als Person erscheinen zu lassen. Es ist möglich, jemand zu sein, der zutiefst ein Mann des Friedens ist und der auf dieser Bühne stand und auf die Forderungen der Entwaffnung vom ANC gesagt hat, nein, wir behalten die Waffen in der Hand. Wir sind Männer des Friedens mit Waffen in der Hand. Und was uns heute in anderen Zusammenhängen, wenn andere Menschen das sagen, grotesk erschien oder erscheinen mag, erschien überhaupt nicht grotesk, weil da jemand stand, dem man zutiefst glaubte, was er sagte, und der es, nämlich diese verschiedenen Werte, lebendig verkörpern konnte, so dass sie glaubwürdig waren und einen Sinn ergaben. Das meine ich damit.
Nee, das macht absolut Sinn für mich. Ich bin ja Nelson Mandela ganz anders begegnet und eben nicht in Person. Aber ich würde mal sagen, da ist ein ähnlicher Eindruck. Und in den 80er Jahren war ich in Wien auf der Universität auch mit Afrika-Komitees beschäftigt und die Anti-Apartheid-Bewegung war damals einfach eine große Sache. Ich kann mich erinnern, dass es damals so weit ging, dass die Großmärkte, die Supermärkte, begannen, südafrikanische Früchte und südafrikanische Konserven aus den Regalen zu nehmen, weil es einen so starken politischen Druck der Öffentlichkeit gab, gegen die Apartheid etwas zu tun. Und ich glaube, es war 1988, da kam es wahrscheinlich zu einem der ersten globalen Popkonzerte dieser Welt in London, im Wimbledon-Stadion. Genau. Das war zum 70. Geburtstag von Nelson Mandela. Genau. Und das Lied Free, Free Nelson Mandela und auch das andere Lied Don't Go to Sun City, das waren damals, die waren auf der Hitliste. Nelson Mandela war ein Symbol für einen gerechten Kampf und als solches jemand, der den man ja nie gesehen hatte, der war damals schon 25 Jahre lang im Gefängnis, man kannte ja eigentlich nur Jugendbilder von ihm und man setzte sehr viel Hoffnung, dass in Südafrika hier etwas möglich ist und gleichzeitig hatte man damals auch sehr viel Angst, weil eigentlich jeder, ich sag mal so, jeder davon ausging, dass in Südafrika ein Blutbad unvermeidlich ist. Und ich kann mich dann noch erinnern, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, wie 1990 auch aufgrund dieses internationalen Drucks und der Solidaritätsbewegung mit den Schwarzen in Afrika de Klerk, der damalige Präsident von Südafrika, sich entschieden hat, mit Nelson Mandela Verhandlungen aufzunehmen und Nelson Mandela im Zuge dessen aus dem Gefängnis nach 27 Jahren entlassen hat und es zu dieser ersten Ansprache in der Freiheit gab, kam in Johannesburg mit großen Massen, was damals auch im Fernsehen aufgezeichneterweise übertragen wurde. Man hat gezittert, wie wird es in diesem Land weitergehen? Und es war erstaunlich, mit welcher Standhaftigkeit, aber auch mit welcher Großherzigkeit dieser Mann Verantwortung für sein Land übernahm. Und man hat damals das noch nicht genau gewusst, wer dieser Mann eigentlich ist, aber es hat sich irgendwie abgezeichnet, da ist irgendetwas Besonderes auch an diesem Mann. Und erst einige Jahre später, als ich seine Autobiografie ließ, Der lange Weg zur Freiheit, beschreibt Nelson Mandela in dieser Autobiografie auch seine Zeit im Gefängnis und dass ein Glück des Gefängnisses darin besteht, dass man einfach sehr viel Zeit für Introspektion hat, wirklich in sein Inneres zu gehen und seine inneren Werte zu erforschen. Und damals erfuhr ich einfach auch, dass Nelson Mandela in seiner Kerkerhaft auch jahrelang regelmäßig meditiert hat. Und dadurch wurde er für mich, ähnlich wie du es angesprochen hast, zu einem Symbol für jemanden, der hier sehr konträre Werte als Mensch miteinander verbindet.
Ja, genau. Ich hatte, um das kurz noch hinzuzufügen, die vielen Jahre davor hatte mein Vater ein Buch zu Hause, das hieß Die Würde des Menschen. Das war ein Sternbuch. Und da wurde dargestellt, wie dieses Apartheidsregime wirklich handelt, dargestellt in den üblichen Sternbildern, die ja an Deutlichkeit nichts übrig ließen. Und ich bin mehr oder weniger heimlich immer an dieses Bücherregal gegangen. Ich durfte da natürlich nicht hin, weil das eigentlich zu schrecklich war für mein Alter. Und als Mandela dann freigelassen wurde, kam mir dieses Buch mit diesen fürchterlichen Bildern wieder vor Augen. Also für diejenigen, die nicht dabei waren, ich werde das jetzt nicht drastisch ausmalen, aber es war wirklich, es war das Übelste vom Übelsten, auch von körperlicher Verletzungen, von ja Art Foltern, ja nicht Art, sondern Folter. Und es war ja nicht nur eine subtile Diskriminierung. Es waren ganz böse Dinge, die passiert sind in den Gefängnissen, in den Polizeistationen. Und ich habe bei der Freilassung, die dann auch begleitet war von Feierlichkeiten, wo aber die ANC-Anhängern nicht nur mit ihren traditionellen Waffen vertreten waren, sondern durchaus auch mit handfesten Waffen. Nie im Leben ist für möglich gehalten, dass jemand, der mit diesen Bildern zu tun hat, dessen Leben auf diesen Bildern letztlich gründet, aus der Wirklichkeit dieser Bilder, dieser Geschehnisse, zu sowas möglich ist. Also ich war auch einer von denen, ich war jetzt noch nicht sehr alt und reif, aber trotzdem in meiner Jugendlichkeit oder jungen Erwachsenheit, der das Schlimmste befürchtet hat. Und danach, in den vielen Jahren danach, Tom, du hast es auch gerade angesprochen, was mich so beeindruckt ist, dass es jetzt hört sich an wie eine Floskel, hört sich jetzt an wie so ein Wahlplakat, aber Veränderung ist möglich. Mhm. Überraschungen sind möglich. Das nicht Vorhersehbare kann passieren. Das Unberechenbare ist plötzlich eine Gleichung, die aufgeht, weil es jemanden gibt, weil es der Moment der Geschichte von jemand einfach genutzt wird, entgegen aller Prophezie. Und das ist, das macht mich, ich habe ja so eine kleine Internetseite, die heißt Mission Mensch, das sind plötzlich die Momente, wo dieses Wort Mission und Mensch so gut zusammenpasst, wo eine Persönlichkeit, du hast es gesagt, standhaft und dennoch großherzig dasteht und Geschichte schreibt. Mhm. Das ist unglaublich, weil die Andrew hat mal gesagt, Evolution ist, was du tust. Die Geschichte geht an dieser Stelle nicht da lang oder nicht da lang, sondern dort lang, weil einer dorthin geht.
Genau.
Und das ist unglaublich. Das ist so berührend an so einer Biografie.
Exakt. Ich glaube, damit hast du es auch wirklich auch auf den Punkt gebracht, weil er steht mit seinem Leben wirklich dafür, und für das wird er immer stehen, was ein Einzelner verändern kann. Etwas, was normalerweise nur so als Möglichkeit oder als Märchenbuchvariante gedacht wird, dass ein Einzelner wirklich Geschichte verändern kann und das noch dazu im positivsten Sinne, das scheint Nelson Mandela gelungen zu sein. Und was ich so beeindruckend finde, ist, dass hier wirklich politischer Verstand tiefe Menschlichkeit und auch eine Orientierung, die über seinen eigenen ethnischen Hintergrund weit hinausgeht. Weil im Gegensatz zu vielen anderen Führern auch der afrikanischen Anti-Apartheid-Bewegung hat er immer einen Satz geprägt: Ich bin meinem Leben immer gegen die weiße Vorherrschaft, aber auch gegen die schwarze Vorherrschaft aufgetreten. Meine Vision ist ein freies, demokratisches Südafrika, wo es einen Platz für jeden gibt. Und diese progressive Grundhaltung, die hier nicht einfach als aus einem schwarzen Nationalismus gegen Unterdrückung kämpft, sondern für eine auch globale Vision eines Humanismus, das macht auch Nelson Mandela aus. Und ich glaube, es gibt in jeder Generation immer nur ein paar Giganten der Geschichte, und ich traue mich wirklich hier an dieses große Wort ran. Und er ist zweifellos einer unserer Generation. Und das noch dazu wirklich im positivsten Sinne. Das ist selten, und ich glaube, sowas müssen wir einfach erben. Weil das ist etwas, das uns auf der Geschichte als Menschheit weiter ein wichtiges Vorbild sein wird.
Es ist ein praktisches Vorbild. Also jemand, du hast es ja gerade gesagt, der eine Orientierung hat, die über das hinausgeht, was in seinem Kontext, zum Beispiel ethnischer oder sozialer Kontext, bisher gedacht wird. Das heißt, er denkt etwas, was über alle Denkstrukturen hinausgeht. Aber es wird untermauert und gefüttert durch etwas, was er tut. Und da gibt es etwas zusätzlich, das ist jetzt wieder so ein großes Wort, aber ich benutze das jetzt mal. Also man kann von kleinem Wort über Rätsel bis Geheimnis bis zum Mysterium gehen, dass jemand seine Tat darin besteht, im Gefängnis zu sein. Und eigentlich alle Regeln der Vernunft und der Logik sagen, naja, wenn jemand hinter Gittern ist, was hat er dann noch für Fähigkeiten? Was kann er tun? Er ist ausgenockt, er ist schachmatt gestellt. Und dass es möglich ist, ehrlich gesagt, genau wie, weiß ich nicht. Also genau wie, weiß ich nicht. Natürlich kann ich ein paar schlaue Dinge, wie wir alle dazu erklären, dass er Kommunikationsmöglichkeiten hatte. Aber wieso das so funktioniert, ist auch irgendwie ein Rätsel oder ein Momentum der Geschichte. Ich glaube, Stefan Zweig war es, der von den Sternstunden der Menschheit gesprochen hat. Also so eine Sternstunde, wo offenbar alles über 27 Jahre der ganze Kosmos richtig funktioniert hat. Natürlich hat er alles richtig gemacht, aber zusätzlich gab es etwas, in dem diese unmögliche Gleichung dann aufgehen konnte. Und es ist zusätzlich etwas, was einen eine subtile Wahrnehmung in einem anspricht und man dann nicht nur versucht, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, wenn man ihn als Vorbild hat und sagt, oh, es ist doch möglich, sondern überlegt, wie genau wäre es möglich? Ist es der richtige Zeitpunkt? Mit wem spreche ich? Wie verhalte ich mich? Dass man auf dieser subtilen Ebene ebenfalls das Richtige tut, die richtigen Verbindungen eingeht. Und auch da vertraut, jetzt nochmal so ein besonderes Wort aus der Philosophie, dass der Weltgeist dabei ist. Ja. Es ist in gewisser Weise auch ein Vertrauen auf eine unbekannte Größe. Ob man es jetzt Gott nennt oder Weltgeist oder einfach das, ist jetzt nicht so entscheidend. Aber es gibt, und das hat Mandela immer wieder erzählt, für ihn gab es ein Vertrauen auf dieses objektlose Mysterium jenseits aller Perspektiven. Es gab dieses Vertrauen.
Ganz genau. Ich finde es schön, dass du auch auf diese Gefängniszeit noch mal so hingewiesen hast. Das hatte ich gar nicht so im Blickwinkel, aber du hast vollkommen recht, dass er auch dafür steht, dass in einer Situation, wo man eigentlich ausgeschaltet ist, du bist weggesperrt auf Robben Island, du hast eigentlich Kommunikationsverbot, das er hatte. Du bist eigentlich in einer Situation, wo dein Leben zu Ende ist. Und er steht für so eine Situation, und das nicht für eine Situation für mehrere Wochen oder mehrere Monate oder nicht einmal mehrere Jahre, sondern für knapp 30 Jahre. Das ist der Gutteil jedes Lebens, in der du in dieser Aussichtslosigkeit stehst, und es gelingt ihm, aus dieser Aussichtslosigkeit das zu bewirken, was er bewirkt hat. Und um dann, um das noch einmal zu pointieren, weil ich glaube, das spricht auch für sich, Bände. Nelson Mandela hat während seiner Inaugurationsfeier, als er als erster Präsident der Südafrikanischen Republik eingeschworen ist, zwei Ehrenplätze in der ersten Reihe im Auditorium niemand anders gegeben als seinen Gefängniswärtern auf Robben Island. Also diese Geste, die müssen auch, und das ist auch anderswertig bestätigt, eine starke persönliche Beziehung gehabt haben. Es gibt einige Interviews mit einem dieser Gefängniswärter, die einfach, ich sag mal, von der Persönlichkeit Nelson Mandela auch als Gefängniswärter so tief beeindruckt war, dass es eben auch das geflügelte Wort gibt, dass Nelson Mandela nicht nur die Unterdrücker, nicht nur die Unterdrückten, sondern auch die Unterdrücker befreit hat. Und das sagt sehr viel. Ich möchte gern, vorweg noch eines, weil ich es am Anfang vergessen habe. Diese Sendung ist ja leider eine Aufzeichnung, weil du heute Abend verhindert bist und ich trotzdem unbedingt diese Sendung mit dir diese Woche machen wollte. Deswegen wird es leider in der letzten Viertelstunde jetzt nicht die Möglichkeit geben, sich hier per E-Mail und Telefon mit einzubringen. Das tut mir sehr leid, aber ich dachte, um dieses Gespräch zu ermöglichen, dass wir es diesmal als Aufzeichnung machen. Was wir dafür aber machen, ich möchte gern hier eine Audioaufnahme einspielen. Keine Audioaufnahme von Nelson Mandela, sondern eine Audioaufnahme über Nelson Mandela, nämlich ein Gedicht, das Maya Angelou, die Grande Dame der schwarzen afrikanischen Literatur, die, ich sag, noch keinen Literaturnobelpreis bekommen hat. Ich bin mir ziemlich sicher, dass, ich weiß, dass sie immer auf der Shortlist des Literaturnobelpreises steht. Und deren Lebensgeschichte, an Mandelas Lebensgeschichte fast heranreicht. Wir werden auf der Website oder auf der Facebook-Seite von Radio Enlightennext auch diesen Clip noch einmal veröffentlichen für diejenigen, die das auch als Video sehen möchten. Wir möchten ein Gedicht, das Maya Angelou in den letzten Tagen für Nelson Mandela, für sein Sterben geschrieben hat, hier kurz spielen. Es ist auf Englisch. Für diejenigen, die sich mit Englisch schwer tun, möchte ich mich entschuldigen. Es ist einfach ein so schönes Gedicht, dass wir uns entschieden haben, es trotzdem zu nehmen, weil es, glaube ich, viel von dem, was wir angesprochen haben, in einer ganz eigenen Größe auf den Punkt bringt.
His day is done, is done. The news came on the wings of a wind reluctant to carry its burden. Nelson Mandela's day is done. The news expected and still unwelcome reached us in the United States, and suddenly our world became somber. Our skies were leaden. His day is done. We see you, South African people, standing speechless at the slamming of that final door through which no traveler returns. Our spirits reach out to you, Bantu, Zulu, Xhosa, Boer. We think of you and your son of Africa, your father, your one more wonder of the world. We send our souls to you as you reflect upon your David, armed with a mere stone, facing down the mighty Goliath. You are a man of strength, Gideon, emerging triumphant. Although born into the brutal embrace of apartheid, scarred by the savage atmosphere of racism, unjustly imprisoned in the bloody maws of South African dungeons. Would the man survive? Could the man survive? His answer strengthened men and women around the world. In the Alamo in San Antonio, Texas, on the Golden Gate Bridge in San Francisco, in Chicago's Loop, in New Orleans' Mardi Gras, in New York City's Times Square, we watched as the hope of Africa sprang through the prison's doors, his stupendous heart intact, his gargantuan will hale and hearty. He had not been crippled by brutes, nor was his passion for the rights of human beings diminished by 27 years of imprisonment. Even here in America, we felt the cool, refreshing breeze of freedom when Nelson Mandela took the seat of presidency in his country, where formerly he was not even allowed to vote. We were enlarged by tears of pride as we saw Nelson Mandela's former prison guards invited courteously by him to watch from the front rows his inauguration. We saw him accept the world's award in Norway with the grace and gratitude of the Solon in ancient Roman courts and the confidence of African chiefs from ancient royal stools. No sun outlasts its sunset, but will rise again and bring the dawn. Yes, Mandela's day is done, yet we, his inheritors, will open the gates wider for reconciliation, and we will respond generously to the cries of blacks and whites, Asian, Hispanics, the poor who live piteously on the floor of our planet. He has offered us understanding. We will not withhold forgiveness, even from those who do not ask. Nelson Mandela's day is done. We confess it in tearful voices, yet we lift our own to say thank you. Thank you, our Gideon. Thank you, our David, our great courageous man. We will not forget you. We will not dishonor you. We will remember and be glad that you lived among us, that you taught us, and that you loved us all.
Was für ein Gedicht.
Ja, und was für eine Stimme und eine innere, ein inneres Berührtsein.
Ja.
Und teilnehmen. Ja, wow. Okay.
Ich glaube, was sie hier ausspricht, zeigt einfach auch, welche Bedeutung so ein Mann für ja auch Menschheitsgeschichte hat. Und dass er hier auch ein Erbe hinterlässt, einfach durch die Art und Weise, wie jemand sein kann, das zutiefst inspiriert und zutiefst auch einfach die Möglichkeit zeigt, was es bedeutet, unter schwierigsten und härtesten Voraussetzungen Mensch zu sein und nicht nur Mensch zu sein, sondern eben auch Geschichte zu schreiben. Du hast vor der Sendung kurz angesprochen, dass dich einfach auch die Werte so berührt haben, für die Nelson Mandela steht. Wofür steht Nelson Mandela für dich?
Also es gibt ja ein Wort, was Tom auch in unserem Kontext immer wieder von Bedeutung ist, und das ist das Wort Integrität. Und was eher die Werte, die er vertritt, können wir gleich noch was dazu sagen, sind ja eigentlich keine neuen Werte. Die hat er sich ja nicht ausgedacht. Aber es ist ihm offenbar gelungen, dieses Prove it, dieses Beweises, dass du für diese Werte stehst, dass du sie verkörpern kannst, dass er dieses Prove it vorgelegt hat, dass er die Beweise vorgelegt hat, dass zum Beispiel, also nehmen wir jetzt mal den Wert Liebe als den allerhöchsten sofort, dass er den verkörpert. Und wie hat er das gemacht? Du hast es vorher mit großherzig beschrieben. Und viele Menschen fragen sich, wie kann ich diesen vielleicht höchsten aller Werte, wenn man so will, wie kann ich den praktizieren? Wie komme ich zu denen? Und du hast es beschrieben, indem er großmütig war oder großherzig. Es gibt von Rudolf Steiner ein schönes Mantra, das heißt, Großmut wird zu Liebe. Also die Praxis, die tägliche Praxis, nicht der übersteigerte Anspruch oder nicht das theoretische Nachdenken, sondern die Praxis von die praktizierte Großmut, in dem Fall gegenüber seinem Gefängniswärtern oder danach gegenüber den Menschen, die ihm eigentlich Unrecht zugefügt haben, wird offenbar zu etwas, was wir später als Liebe bezeichnen. Oder einen anderen Wert, Treue. Treue zu den Idealen, die man selber einmal für sich und seine Freiheitsbewegung beansprucht hat. Also Treue zum Beispiel zur Freiheit. Da gibt es auch, also ich versuche es jetzt einfach runterzubrechen aufs Leben, da gibt es ein Mantra, das heißt, Ausdauer wird zu Treue. Und auch das hat er so unfassbar praktiziert. Er hat Dinge praktiziert, er hat Ausdauer praktiziert. Er hat nicht Treue gepredigt, sondern Ausdauer praktiziert. Und dadurch wurde er zu jemand, der die Werte Freiheit und Treue zur Freiheit verkörpern konnte. Also das ist zum Beispiel ein Wert. Der andere Wert ist aber eben, wir hatten das vorher ganz am Anfang angesprochen, dass man auch für bestimmte Dinge nicht nur mit seinem Wort einsteht, nicht nur mit seiner inneren Überzeugung einsteht, sondern dass es Situationen im Leben geben kann, in der Geschichte geben kann, wo jemand etwas ganz Furchtbares verhindert, weil er ein großes Nein gegenüber denjenigen behauptet, die etwas anderes wollen. Zum Beispiel ein Nein gegenüber Diskriminierung, nicht weilen dürfen, Rassenhass. Und dieses Nein nicht nur in einem philosophischen Diskurs, nichts gegen philosophische Diskurse, die sind genauso wichtig, aber eben auch in einer Praxis behauptet, indem er steht und mit ihm stehen andere, in dem Fall zum Beispiel auch Männer, und haben Waffen in der Hand. Und das ist uns und mir selber jagt so ein Gedanke immer einen Schrecken in die Glieder und wir denken, oh mein Gott, wir haben doch was anderes gelernt. Haben wir nicht gelernt, friedlich zu sein? Gepaart mit dem absoluten Willen, für einen höheren Wert zu stehen, war bei diesem Menschen zumindest diese Kombination möglich, mit einer Waffe in der Hand für einen Wert zu stehen, und so lange dort zu stehen, bis der andere sagt, okay, ich gebe nach. Ich gebe auch nach, weil ihr mir ziemlich tough und ziemlich stark erscheint und mich das beeindruckt und ich vielleicht sogar ein bisschen Angst davor habe. Wow, würden wir heute sagen, ist das wichtig? Darf man jemand einschüchtern, um Ziele durchzusetzen? Mandela und der ANC stehen dafür, dass es möglich ist, dass ich arbeite jetzt nochmal mit ganz einfachen Worten, Klischees, der Gute etwas verhindert, etwas Böses verhindert, dadurch, dass er seinem Nein Nachdruck mit Kraft, mit Entschiedenheit und in dem Fall sogar mit der Waffe in der Hand Ausdruck verleiht. Und das sind Dinge, die eigentlich mich selbst erschrecken. Andererseits ist es möglich, selbst über diese Dinge, wir haben am Anfang gesagt, man glaubt, dass es nicht möglich ist, hinauszugehen und nicht zu denken, wo eine Waffe ist, ist auch sofort etwas ganz Schlimmes. Es gibt Beweise, dass es anders ist. Mhm. Und das macht die Differenziertheit dieser Persönlichkeit auch aus. Und dieses Spannungsfeld, in dem er ziemlich gelassen von außen jedenfalls stand. Und seitdem bin ich sehr, sehr vorsichtig, wenn mir jemand sagt, Gewalt erzeugt Gegengewalt. Ja, ich sehe, dass da was total Richtiges dran ist. Und ich sehe auch, dass die Geschichte zum Guten verändert wurde, weil jemand gesagt hat, okay, vielleicht in 5 Jahren, aber okay, noch stehe ich hier.
Klar.
Und ihr behaltet die auch noch in der Hand. Wow, das, ja, das ist ein starkes Argument, sagen
absolut,
wir mal so.
Um den Punkt, den du machst, nochmal zu unterstreichen, weil es jetzt und eigentlich schon seit langem auch die Tendenz gibt, Mandela einfach als den friedfertigen Heiligen zu porträtieren. Hm. Erstens hat er sich immer dagegen gewehrt, als Heiliger porträtiert zu werden. Es gibt einen wunderschönen Ausspruch von ihm, der sagt, I'm not a saint unless a saint is a sinner keeping trying. Keep trying. Hm. Also ich bin kein Heiliger, außer ein Heiliger ist ein Sünder, der weiter versucht. Aber der eigentliche Punkt, den ich machen möchte, was man vergisst, als Jugendlicher hat er die Jugendorganisation in den 50er Jahren des ANC aufgebaut, die einen bewaffneten Sabotage-Untergrundkampf gegen die Apartheid-Regierung gemacht haben. Sie haben keine Menschen umgebracht, aber sie haben durchaus Bahnlinien gesprengt. Und er ist 1962 dafür, für Sabotage lebenslang als Terrorist verurteilt worden. Und natürlich, das muss man dazu sagen, dass in den 27 Jahren Kerkerhaft hier eine tiefe menschliche Reifung geschehen ist, die aus einem jungen, wütenden Widerstandskämpfer, aus einer bestimmten Perspektive eben Terrorist, jemand anders gemacht hat, der jetzt als Nelson Mandela bekannt worden ist. Aber, und das wird auch oft vergessen, noch in den letzten Jahren, bevor er freigelassen wurde, hat er von der südafrikanischen Regierung immer wieder das Angebot bekommen, aus dem Gefängnis freikommen zu können, unter einer Bedingung, wenn er den bewaffneten Kampf abschwört. Das hat er sich geweigert zu tun. Er hat sich, das muss man auch so sagen, immer dem gewaltfreien Kampf von Gandhi verbunden gefühlt, hat aber gesagt, es gibt auch Umstände, in denen das nicht möglich ist, und auch das muss man respektieren. Und letztendlich hat mit dieser Standhaftigkeit und all dem, was du geschildert hast, er einer Gewaltfreiheit zum Durchbruch verholfen, die durchaus eben auch diesen Hintergrund hat, den man leicht vergisst, wenn man ihn jetzt zum Heiligen idealisiert. Und um es auch dazu zu sagen, es ist ja bei Weitem nicht alles gut in Südafrika, ganz und gar nicht. Jetzt, wo die große Integrationsfigur Nelson Mandela gestorben ist, besteht eine riesige Gefahr, dass der ANC, der durchsetzt ist von Korruption, der einer der korruptesten Regierungen der Welt ist, so heißt es zumindest, denen es nicht gelungen ist, die Apartheid ökonomisch zu überwinden. Es ist ihnen gelungen, die Apartheid wirtschaftlich zu überwinden, aber ökonomisch ist der Unterschied zwischen Schwarz und Weiß in den letzten, ich glaube, 15 Jahren ANC-Regierung weiter auseinandergedriftet. Also dieses Land steht vor riesen Problemen. Es ist nicht so, dass Nelson Mandela hier einfach die Zauberformel mit sich gebracht hat. Aber trotzdem, der Mann steht für einen Übergang und er steht für etwas, das für sein Land ein Wunder bewirkt hat und das für uns wirklich auch zeigt, wie tiefe menschliche, meines Erachtens spirituelle Reife und Tiefe politisch Wirkung zeigt.
Du hast gerade das Wort Integration nochmal angesprochen, auch die bestimmte Werte zu vereinen und zu integrieren. Und dann gesagt, dass auch für uns in dieser spirituellen, diesem spirituellen Kontext verbunden mit Politik das wichtig ist. Und ich glaube, was ich noch von ihm gelernt habe, ist, dass Spiritualität hat ja oft dieses Wort Mitgefühl. Mhm. Und das Mitgefühl, neben dem, wie wir es kennen, achtsam, liebevoll, Geborgenheit gebend, mitfühlend sein, Schmerz lindern und so, das Mitgefühl auch ein schonungsloses Mitgefühl sein kann. Etwas, was eine Verblendung sehr eindeutig vom Tisch wischt. Oder wie Ken Wilber mal gesagt hat, manche Dinge haben so eine Verharrungskraft, dass man sie mit einem kräftigen Schlag vom Tisch stoßen kann. Und das ist nicht weniger mitfühlend, nämlich mit der ganzen Geschichte. Und ich finde, er ist große Inspiration, diese, manchmal werfen wir der katholischen Kirche vor, dass sie dogmatisch ist, aber auch die spirituelle Szene ist manchmal etwas dogmatisiert und denkt manche Begriffe sehr einseitig. Und für mich ist Mandela jemand, der auch da das Herz noch weiter aufmachen kann und Mitgefühl in einer noch viel größeren und großherzigeren Dimension denken kann, wo eben Mitgefühl auch mal sein kann, etwas scharf und klar zu trennen, sauber zu trennen, zu unterscheiden, zu bewerten. Ich habe über Mandela vor vielen Jahren mal einen Artikel geschrieben, der Lektionen in Schwarz-Weiß-Denken, und habe dafür böse Kritik geerntet, weil er das macht, was wir spirituellen Menschen ja nicht machen sollen. Er beurteilt bestimmte Dinge. Er klebt Etiketten drauf. Mhm. Und das ist fantastisch, weil manche Dinge sind einfach so oder so. Du bist ein Rassist und behandelst manchen Menschen schlecht und erlässt Urteile, oder du tust es eben nicht. Entweder du bist voller Hass gegen deinen Gefängniswärter oder du bist großmütig. So, es gibt Dinge, die sind entweder schwarz oder weiß. Und wir haben uns angewöhnt, und das ist ja auch was Gutes und hilft uns auch, uns zu entspannen, die ganze Sache etwas lockerer zu sehen und sagen, ja, es gibt auch Grau und alle Schattierungen so. Okay, das stimmt auch alles, das hat auch seine Kraft und seine Bedeutung. Aber manche Dinge sind einfach so oder so. Bei manchen Dingen bist du entweder dafür oder dagegen. Und wenn du dagegen bist, jetzt kommt noch so ein von dem Schwarz-Weiß-Denken, bist du auf der falschen Seite der Geschichte. Du bist auf der falschen Seite. Und das finde ich so berührend, dass er dann gesagt hat, Freunde, ihr wart auf der falschen Seite. So what? Ich komme zu euch rüber, nehme euch in den Arm. Und er hat eben beides getan. Gesagt, nö, ich lasse den Kampf nicht, weil ihr seid auf der falschen und ich bin auf der richtigen Seite. Und dann kam er raus und ist einfach rübergegangen. Und das ist so krass, dass du beides tun kannst. Du kannst trennen und du kannst die Trennung nachher wieder aufleben. Beides liegt in dir, beides ist deine Fähigkeit. Ich will nicht sagen einfach so, aber zumindest von außen wirkt es einfach so. Und um noch auf den Anfangsteil vom Gespräch zurückzukommen, auf dieser Bühne wirkt er eben in diesem kurzen, nahen Kontakt wie jemand, wo es einfach so möglich ist, wo die richtigen Dinge einfach getan werden. Hm. So, weil sie jetzt getan werden müssen. Ja. Nee. Und das, Wahnsinn. Ja. Ja. Tom, Entschuldigung.
Nee, diesen, ich würde sagen, moralischen Rigorismus, den du hier ansprichst, oder, ja. Oder vielleicht sogar politischen Rigorismus, ja. Der gerade in so postmodernen Kreisen einfach als vollkommen Schwarz-Weiß-Wallerei verachtet wird, hat in gewissen Stellen seinen Platz. Und er kann, und dafür steht er ja auch, auf eine ganz andere als übliche Art und Weise gelebt werden, weil er die Feindschaft nicht geleugnet hat. Und er hat auch nicht die Feindschaft gegenüber dem Apartheidsregime geleugnet. Und er ist auch nicht davon abgewichen, es wirklich mit aller Konsequenz zu bekämpfen. Aber er hat aus seiner Tiefe und ich würde ihm sagen aus seiner Spiritualität heraus hier auch eine andere Form gefunden, damit umzugehen.
Ja, genau.
Ein Zitat, das mir einfällt von ihm, ist auch die Möglichkeit, Feinde zu überwinden, ist, mit Feinden zusammenzuarbeiten, dann werden sie deine Partner. Aber wofür Nelson Mandela auch steht, und das möchte ich hier auch noch reinbringen, weil das etwas ist, das mich wirklich auch sehr beschäftigt, weil es in verschiedenen, vom politischen Kontext her, aber vom spirituellen Kontext her, hier auch irritierend sein kann, nämlich für welche unbändige Lebensfreude dieser Mann steht. Ich weiß nicht, ich glaube, das gilt für jeden von uns. Die Bilder, die wir sehen von ihm, sei es in öffentlichen Ansprachen, aber gerade auch in Gesprächen mit anderen oder all das, was auch so von Alltagssituationen von ihm auf Bildmaterial, auf Video sichtbar ist, da ist ein Mann von, ich sag mal, afrikanisch übersprudelnder Lebensfreude, die so auch etwas Ansteckendes hat. Und er ist ja, was in Afrika eine absolute Sensation war, nach seiner ersten Periode als Präsident nicht ein zweites Mal angetreten, obwohl er offensichtlich noch fit genug gewesen wäre, sondern hat sich aus der aktiven Politik zurückgezogen, hat sich von seiner Frau und Mitkämpferin Winnie Mandela bald getrennt. Auch das ist eine interessante Sache, weil Winnie Mandela, für die es nicht wissen, die während seiner Kerkerhaft sozusagen symbolhaft für ihn in der Welt stand und für ihn in der Welt herumgereist ist, und die hatten wirklich eine extrem starke Verbindung. Aber sie war auch von, ich sag mal, dem Virus von Gewalt und Korruption verstrickt, und das war ziemlich bald offensichtlich, dass das eben nicht okay war, auch vieles, was sie gemacht hat, oder manches, was sie gemacht hat. Und er hat sich in aller Diskretion von ihr zurückgezogen und hat eine alte Freundin, die damals Witwe des tansanischen Präsidenten war, geheiratet, und hat einfach auch gesagt, dass er auch noch das Leben genießen möchte. Und das gehört auch zu Nelson Mandela.
Genau, und du hast jetzt mehrfach gesagt, er hat das getan, aber er hat auch das getan. Er hat das getan, aber er hat auch das getan. Und er ist so ein Mensch, wo ich in meinem Herzen anstelle dieses Abers immer ein Und setze. Mhm. Er hat das getan, also er hat Grenzen gezogen und er hat Grenzen überwunden. Er war zutiefst ernsthaft und hat meditiert und er stand für Lebensfreude. Was dieser kleine Moment auf der Bühne war, war, auch wenn das jetzt ein bisschen poetisch klingt, du hast vorher von Großherzigkeit gesprochen, das war wirklich physisch wahrnehmbar. Hatte jemand ein Riesenherz. Mhm. Manchmal sagen wir ja über Gott, dass Gottes Herz so groß ist, dass alles darin Platz hat. Und da gibt es eigentlich dann gar kein Aber, sondern nichts Ausschließendes, sondern da gibt es ein Und. Aber das führt nicht zu so einem nebulösen Pluralismus, sondern das führt zu etwas, dass Dinge nebeneinander möglich sind. Dass wenn das Herz weit genug ist und wenn das Herz groß genug ist, dann kann man wirklich scheinbar verrückte Dinge tun. Und sie so noch tun, dass derjenige, der gegenübersteht, einem das auch noch glaubt und abnimmt. Und ich denke, man ist einfach nur ein witziger Stratege. Klar war es auch ein guter Stratege. Auch ein weiteres Und.
Ja.
Und das ist, glaube ich, etwas, was ihn auch für uns alle, die wir in den letzten Tagen an ihn gedacht haben oder mitgefühlt haben, dass dieses poetische Wort, was manchmal auch ein bisschen inflationär im Moment gebraucht wird, nämlich ein wirklich großes und starkes und weites Herz zu haben, dass das offenbar eine wirkliche Möglichkeit von Menschsein ist. Mhm. Und dass daraus nichts Labbriges wird, nichts, wo er sowohl als auch so ein schlabbriger, ja, alles ist möglich Dings, sondern dass die Größe und Kraft und Stärke des Herzens und die Weite des Herzens trotzdem eine Richtung haben kann. Und das habe ich so erlebt, dass Weite, horizontale Weite und eine vertikale Richtung, eine Idee, wo es lang geht, sich überhaupt nicht ausschließen müssen, sondern dass das vereint werden kann. Ein bisschen ist er mir nach wie vor ein Rätsel und ich kapiere auch nicht immer, wie das alles so geht. Das gibt so ein paar Menschen auf der Welt, wo mir das so geht. Und deswegen finde ich auch dieses Wort von dem Giganten der Geschichte nachvollziehbar, weil er eben auch Teile hat, wo ich sage, wie um Himmels Willen ist es möglich? Und ich bin einfach nur unglaublich dankbar, dass es jemanden gibt, der bewiesen hat, dass es möglich ist.
Also, sein Tod hat mich ja gerade mitten in dem Endspurt zur Vorbereitung unserer ersten Ausgabe von unserem Evolve-Magazin getroffen.
Und,
die erste Ausgabe von dem Evolve-Magazin, das Ende des Jahres rauskommen wird, geht ja über das Thema des neuen Interesses an Politik aus der Sicht einer progressiven Spiritualität. Und ich hatte vorher auch einen Artikel über progressive Politik und progressive Spiritualität und Politik zu schreiben. Und wie ich einfach von Nelson Mandelas Tod gehört habe, habe ich mir gedacht, das kannst du vergessen. Du kannst an diesem Augenblick nicht vorbeigehen. Und habe jetzt einfach auch viel über Nelson Mandela in dem Zusammenhang nachgedacht. Und das trifft einiges, von dem du jetzt gerade angesprochen hast. Weil was mich so frappiert hier, ist, dass er aus meiner Sicht ganz offensichtlich für eine tiefe Spiritualität oder für eine tiefe Seele steht. Dabei ist er nie als spiritueller oder religiöser Führer aufgetreten. Man weiß, er ist christlich aufgewachsen in einer Methodistenkirche. Man weiß auch, dass er stark in der eigenen Stammestradition, der Hosa-Tradition, eingebunden war. Er war ja Sohn eines Hosa-Stammesführers und war der Naturmystik der Hosa zeitlebens verbunden. Was mir nicht weiß oder nicht viele wissen, die ersten Jahre hat er als Hirte auf der Weide verbracht. Also er hat seine jungen Jahre hat er Ziegen gehütet am Land in der dörflichen Umgebung der Hosa, wo er aufgewachsen ist. Erst später kam er nach Johannesburg und hat dann Jura studiert. Er hat sich immer auch als Christ gesehen, hat aber seine Werte nie auf sein Christsein, sondern immer auf sein Menschsein bezogen. Er hat immer von seinem Menschsein bezogen. Es ist auch, er hat nicht viel darüber geredet, aber er hat es auch nicht bestritten, dass in seinen 27 Jahren im Kerker wirklich er der Meditation viel Raum gegeben hat. Was mich so berührt, ist, dass hier jemand wirklich auch zu einer Größe der Spiritualität wird, der nicht eigentlich ein spiritueller Führer ist, Leiter, Lehrer, sondern jemand, der eigentlich Politiker ist. Und diese Spiritualität, einfach Kraft seines Menschseins, hat für mich einen ungemein modernen Anstrich. Dass jemand einfach dort steht, wo er steht, aber weil er so tief verwurzelt ist in etwas, dass es jeder wahrnimmt, so wie du es offensichtlich auch bei der persönlichen Begegnung auf der Bühne mit diesem großen Herzen wahrgenommen hast und das nicht nur eine Wahrnehmung des Augenblicks war, sondern auch eine Lebenspraxis, die ein ganzes Resultat in seinem Leben zeigt, dass da es sich zeigt, wofür Spiritualität im gelebten Leben wirklich auch stehen kann und dann, dass er diese Menschlichkeit, diese Großherzigkeit eben nicht durch einen engen, zum Beispiel ethnischen Blick sich verkürzen hat lassen. dass er wirklich hier auch politische und kulturelle Weitsicht hatte, die ihn in meiner Sicht zu einem Progressiven machen, weil er hätte das Ganze, er hätte ein ganz inspirierender Mensch sein können und trotzdem hauptsächlich das auf seine Ethnie beziehen und auf seinen kulturellen Hintergrund. Aber er ist ein großer Brückenschlagender und er hat offensichtlich die Werte der Moderne und Postmoderne von Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit als Teil seiner spirituellen Identität und diese Verbindung dessen, was wirklich tiefe Seelen sind, mit einem politischen Weitblick und einem Blick für Werte, die weit in die Zukunft reichen, das ist auch ein Vorbild für eine Form von Spiritualität, die, glaube ich, unserer Zeit sehr gut tut.
Ja, Ken Wilber nennt das, wenn ich das richtig zusammenfügen kann, Alltags-Bodhisattvas. Alltag hört sich jetzt ein bisschen banal an, aber er sagt, was wir brauchen, sind Bodhisattva-Anwälte, Bodhisattva-Ärzte und Bodhisattva-Politiker. Mhm. Und er war ein Bodhisattva-Politiker, ein riesengroßer, aber ein Bodhisattva-Politiker. Einer, der seine spirituelle Tiefe nicht in der Spiritualität auslebt, sondern auf einem Feld, wo es jetzt die Zeit gerade erfordert. Und das macht ihn zu dem, wie ich würde sagen, Ken Wilber würde sagen, ja, okay, das ist ein Alltags-Bodhisattva. Das ist jemand, der auch als spiritueller Lehrer hätte arbeiten können. Auch als eng gefasster, der das nur auf seine Ethnie bezieht. Aber auch vielleicht als weltspiritueller Führer. Aber stattdessen war er ein Politiker-Bodhisattva, ein Bodhisattva-Politiker. Und das könnte ein weiteres sehr inspirierendes Vorbild für viele von uns sein, dass wir beispielsweise Politik nicht als etwas auffassen, wo du entweder bist du spirituell oder du bist engagiert, sondern wo Engagement und Spiritualität sich gegenseitig befruchten, Hand in Hand gehen und das eine das andere anschiebt und Motor, das eine das der Motor für das andere wiederum ist. Und das scheint so ein Typus zu sein, wie er nicht oft vorkommt, aber dass es ihn gibt, ist ein Fingerzeig für ihn nicht jedenfalls, vielleicht für viele andere auch, dass wir sowas wagen können, auch vielleicht in so einem Land, wo wir leben.
Ganz genau. Und ich möchte dieses Wort vom Alltags-Bodhisattva, das du hier so schön reingestellt hast, auch wirklich als Schlusswort nehmen, weil vielleicht steht er mehr als für alles andere als solches als Vorbild für uns da, weil er einfach in diesem Sinn eine Möglichkeit gezeigt hat, nämlich eine Möglichkeit, welche Radikalität es bedeuten kann, Mensch zu sein. Und solche Menschen zu haben mit solchen Menschen gemeinsam hier gelebt zu haben, finde ich schlicht und einfach eine Ehre. Sebastian, wir sind auch am Ende unserer Zeit angelangt. Herzlichen Dank für das Gespräch und herzlichen Dank, das auch einfach mit dir hier so austauschen zu können.
Sehr, sehr gerne. Ich danke euch. Und als kleine, vielleicht witzige Fußnote für das Gesamtbewusstsein. Wenn ihr jetzt dieses Gespräch hört, sitze ich gerade mit ein paar Menschen zusammen in der Meditation, weil ich dort meinen Meditationskurs gebe. Und das wird ein Teil sein. Also es wird nicht nur ein aufgenommenes Gespräch sein, sondern es wird ein Gespräch sein, was ich weiter im Herzen trage und auch Raum findet in dieser Meditation zu exakt der Zeit, wo ihr diese Worte jetzt hört.
Genau. Herzlichen Dank. Danke fürs Zuhören.
Danke.
Einen schönen guten Abend.